HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Schönen guten Abend.
Die heutige Initiative wurde von Energieministerin Doris Leuthardt als übereilt kritisiert. Dass der Atomausstieg mehr Zeit braucht, dem stimmt heute auch das Volk zu.
Wie Sie alle wissen, ereignete sich die Katastrophe von Tschernobyl. Das ist ein großer Schmerz für den sowjetischen Menschen und es beunruhigte auch die internationale Gemeinschaft.
Alle wollen schnellstmöglich aus der Kernenergie aussteigen und in die Versorgung mit erneuerbaren Energien ein- und umsteigen.
Jetzt endlich können wir sagen, dass mehr als die Hälfte Japaner sind für Atomausstieg.
Aber es birgt eben auch das Risiko einer dramatischen Deindustrialisierung, wenn wir die Kosten für Wirtschaft und Industrie nicht deutlich verändern.
Die Braunkohle ist wieder auf dem Vormarsch. Seit 2 Jahren steigen die CO2-Emissionen wieder an, statt abzunehmen.
Es ist in der Tat bedauerlich, dass solch eine großes Unternehmen wie die Energiewende nur noch als Belastung und nicht mehr als Chance gesehen wird.
Die Atomausstiegspolitik in Deutschland wurde in Japan auch übertragen. Und das hat uns viel Mut gegeben.
Und ewig strahlt der Müll, was vom Atomausstieg bleibt. So haben wir unsere Sendung heute überschrieben. Am Tag nach der Schweizer Entscheidung gegen einen vorzeitigen Atomausstieg und am Tag, an dem die Atomruine in Tschernobyl einen neuen Sarkophag übergestülpt bekommt. Der soll zumindest für die nächsten 100 Jahre die Strahlung im Zaum halten. Die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl 1986 hatte noch zu keinem Umdenken geführt bei der Entscheidung für oder gegen Atomkraft. Das hat einige Jahrzehnte länger gedauert. Bis zum Super-GAU im Hochtechnologieland Japan. Nach Fukushima wurde bei uns der Atomausstieg ganz schnell umgesetzt. Damals forderten Dänemark, Griechenland, Irland, Luxemburg und Österreich sogar einen europäischen Atomausstieg, was Frankreich ablehnte. Aber es hat sich was getan, trotz der vielen Atomkraftanlagen, die immer noch betrieben werden. In Europa hat 2014 erstmals die Windkraft im Energiemix einen höheren Anteil als der Atomstrom. Und selbst im atomkraftfreundlichen Frankreich will man in den nächsten 10 Jahren von gut 75% Atomstrom auf 50% aus atomarer Herstellung reduzieren. Aber so schnell wie in Deutschland, wo die Physikerin Angela Merkel 2011 das Ruder rumgerissen hat, geht es in unseren Nachbarstaaten nicht. Die Schweiz will zwar grundsätzlich auch aus der Atomenergie aussteigen, aber beim Referendum für einen vorzeitigen Ausstieg jetzt haben sich die Schweizer dagegen ausgesprochen. Und so bleiben die 5 Reaktoren erstmal am Netz und liefern weiter 40% des Schweizer Stroms.
Das Nein der Schweizer zu einem schnelleren Atomausstieg war deutlich. Doch die Diskussionen darüber gehen weiter. Ob man künftig auf Kernkraft verzichtet oder nicht, das war nicht die Frage bei der Volksabstimmung. Es ging lediglich um die Frage, wann die zum Teil uralten Schweizer AKWs abgeschaltet werden sollen. Doch nach der Abstimmung gibt es nun Politiker, die von einem Ausstieg aus der Kernkraft komplett abrücken wollen und sogar den Bau von neuen Meilern befürworten. Zu ihnen gehört der Nationalratsabgeordnete Christian Imark von der rechtspopulistischen SVP. Er sagt:
Irgendwann gehen die älteren Reaktoren vom Netz aus betriebswirtschaftlichen Gründen und dann stellt sich die Frage, wie kann man diesen Strom ersetzen? Und es ist, wie gesagt, wenn wir die Bandenergie weiterhin brauchen und kein zusätzliches CO2 in die Luft blasen wollen, dann brauchen wir neue Kernkraftwerke früher oder später.
Die Schweizer Regierung sieht das anders. Sie hatte nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima das Aus für die Kernkraft beschlossen, jedoch keinen Zeitplan dafür vorgelegt. Die jetzige Ablehnung der Volksinitiative durch die Mehrheit der Schweizer bedeutet für Energieministerin Doris Leuthardt von den Christdemokraten keine Abkehr vom Atomausstieg generell.
Die bestehenden Kernkraftwerke haben eine unbefristete Betriebsbewilligung, müssen aber stetig in die Sicherheit investieren. Sie werden abgeschaltet, sobald sie wegen der Alterung an ihr sicherheitstechnisches Ende kommen oder unternehmerische Entscheide dazu führen.
Die Ministerin fokussiert nun auf die Energiestrategie 2050. Dahinter verbirgt sich ein Umbau hin zu regenerativen Energiequellen. Die mit 60% ohnehin starke Wasserkraft soll ausgebaut werden, ebenso wie Solarstrom und Windenergie. Gleichzeitig soll der Energieverbrauch reduziert werden. Die gerade mit ihrer Atomausstiegsinitiative gescheiterten Grünen unterstützen diesen Kurs. Parteichefin Regula Rütz meint, die Bevölkerung habe genug von alten Technologien des letzten Jahrhunderts, die mit hohen Risiken verbunden sind. Ein Neubau von Kernkraftwerken, so sagt sie, rechne sich zudem nicht.
Wenn wir keine neuen mehr bauen, was übrigens auch viel zu teuer wäre, dann müssen wir einen geordneten Ausstieg aus den bestehenden finden. Und dann brauchen wir Alternativen, so weiter wie bisher funktioniert nicht. Wir brauchen eine neue Energieversorgung in der Schweiz.
Der SVP-Abgeordnete Christian Imark kontert, aus der Ablehnung des schnellen Ausstiegs aus der Kernenergie dürfe man nicht gleichzeitig auch eine Zustimmung der Schweizer zum ökologischen Umbau der Energieversorgung ablesen.
Wir bekämpfen die Energiestrategie. Mit dieser Energiestrategie möchte man ja vor allem eigentlich die Energie in der Schweiz verstaatlichen. Und das hat dann zur Folge, dass es für die Bürger sehr viel teurer wird, ohne dass man dabei eigentlich einen Mehrwert generiert.
Die Rechtspopulisten sammeln derzeit Unterschriften, um per Volksabstimmung das erste Maßnahmenpaket der Energiestrategie zu Fall zu bringen. Die Schweizer werden darüber wohl schon nächstes Jahr abstimmen können.
Dietrich Karl Meurer über die Abstimmung in der Schweiz gestern, bei der sich die Bevölkerung gegen einen vorzeitigen Ausstieg aus der Atomenergie ausgesprochen hat. Die Diskussion um die Energiewende dort ist in vollem Gange. Sonne, Wasser, Wind, die Entwicklung der Energiewende in Deutschland. So heißt ein Buch von Franz Josef Brüggemeier. Er ist Professor für Wirtschafts-, Sozial- und Umweltgeschichte an der Uni Freiburg. Schönen guten Abend, Herr Brüggemeier.
Guten Abend, Frau Rink.
Schauen wir auf die Zeit, bevor man auf Sonne, Wasser und Wind gesetzt hat in Deutschland, als man glaubte, das Energieproblem sei mit der Atomkraft endgültig gelöst. Als man begonnen hat, die Kernkraft zu nutzen, hat man da tatsächlich noch gar nicht gewusst, welche Gefahren von dieser Technik ausgehen?
Tja, gute Frage, weil es gibt ja viele Personen, die beteiligt waren und einige haben die Gefahren schon gesehen und dann gab es unterschiedliche Einschätzungen, inwieweit die Gefahren beherrschbar sind. Wobei jetzt zwei Gefahren ja wichtig sind. Das eine, die Gefahren beim Betrieb, die, glaube ich, bis heute vielleicht nicht die allergrößten Sorgen auslösen, aber doch immerhin, wie ja Fukushima oder Tschernobyl gezeigt haben. Und dann die Gefahren bei der Lagerung der berühmt-berüchtigten Endstoffe oder der Reststoffe. Und da gab es schon von Anfang an ein paar Personen, die sagten, das ist nicht ganz so einfach. Und interessanterweise auch bei der Industrie, also bei den Energiekonzernen, keine richtige große Enthusiasmus, da sie andere Energiequellen hatten wie Kohle und Gas, mit denen sie ganz zufrieden waren.
Da gibt es ein schönes Zitat vom Physiker Karl Friedrich von Weizsäcker aus dem Jahr 1969. Da hat er gesagt, der gesamte Atommüll, der im Jahr 2000 in der Bundesrepublik vorhanden sein wird, den könne man in einen 20 Meter langen Kubus legen, gut verschließen und dann in ein Bergwerk stecken. Dann wird man hoffen können, dass man damit dieses Problem gelöst hat. Also da scheint ja tatsächlich ein gewisser Irrglaube vorgeherrscht zu haben.
Vermutlich hat er nicht gesehen, welche Sicherheitsvorkehrungen tatsächlich erforderlich waren und hat sicher auch etwas schön geredet. Aber Sie sehen, dass diese Debatte ja schon reagierte auf Einwände und Bedenken. Mhm. Sonst hätte er das gar nicht aufgegriffen. Aber es gab sicherlich einen Optimismus, wo dann relativ bald deutlich wurde, dass das überzogen war.
Die Geschichte der Atomkraft ist, glaube ich, auch eine Geschichte der Desinformation. Es geht ja auch darum, eine mögliche militärische Nutzung geheim zu halten. Und wenn was schiefläuft, dann soll man möglichst auch nicht drüber sprechen. Der Unfall im englischen Windscale 1957, das heute ja Sellafield heißt, wurde fast 30 Jahre vertuscht. Wieso hat das eigentlich funktioniert?
Ich glaube, in den 50er Jahren ist es auch in Deutschland so, da war es doch eher so, dass es einen Konsens in der Presselandschaft gab, eher staatstragend oder eher sozusagen staatspositiv zu berichten. Die kritische Presse, die dann vielleicht der Spiegel oder andere Journalisten oder andere Zeitungen allmählich aufbrachten, war ja damals nicht so verbreitet. Das hat in England und in den USA auch gegolten und dann einfach lange vorgehalten. Weshalb es dann allerdings 30 Jahre vorhält, ist schwer zu erklären. Also das ist jetzt meines Erachtens nicht ungewöhnlich, beziehungsweise nicht einzigartig, allerdings schon sehr bedenklich.
Wann hat es angefangen, dass sich die Bevölkerung großflächig Sorgen gemacht hat? Wann hat sich die Einstellung zur Atomkraft so gewandelt?
Vermutlich Mitte der 70er Jahre, da wird immer das berühmte Beispiel geschildert in Wiel am Kaiserstuhl, wo es zum ersten Mal eine lokale Initiative gab, die nennenswerte Bedeutung erlangte. Vorher gab es immer schon mal den ein oder anderen örtlichen Widerstand oder örtliche Einsprüche. Hier wurde nun ein örtlicher Widerstand, der sehr stark von Winzern, Bauern und sozusagen ganz normalen sozusagen Leuten getragen wurde, von Studenten und anderen aufgegriffen oder auch Wissenschaftlern. Allerdings galten die schon etwas als rückständig oder ja, sehr konservativ. Wenn ich mich richtig erinnere, hat der Spiegel noch anfangs relativ ja, mit gewissen Erstaunen reagiert auf diese Proteste. Das kippte dann so nach und nach in den 70er Jahren. Und dann haben sie Mitte der 80er Jahre ungefähr eine gespaltene Bevölkerung. Die Hälfte, die mit der Atomenergie, sagen wir so, wie jetzt das Abstimmungsergebnis in der Schweiz. Eine doch leichte Mehrheit, die vielleicht dafür war, und eine leichte Minderheit, die das ablehnte. Und das hat eigentlich eher dazu geführt, dass nicht so richtig was entschieden wurde. Allerdings in den 80er Jahren auch schon nichts mehr neu gebaut wurde. Die Mehrheit kam eigentlich erst durch Tschernobyl. Bis dahin war das sehr, sehr gespalten. Unter anderem, weil die einige der Atomkritiker oder einige der Protestbewegungen auch ziemlich radikal vorgingen. Das hat dann viele Leute, die vielleicht nicht ganz so sicher waren, aber doch etwas abgeschreckt, ob sie da nicht Argumenten folgen sollten oder eine Gruppe unterstützten, die ihnen in vielerlei Hinsicht zu radikal vorkam. Mhm.
Es gibt Hinweise, dass die Art der Energiegewinnung auch Einfluss auf die Gesellschaftsform hat. So sind zum Beispiel demokratische Gesellschaften vornehmlich dort entstanden, wo der Bergbau eine große Rolle gespielt hat. Und im Gegensatz dazu die Gesellschaften, bei denen Erdöl der zentrale Rohstoff war und ist. Woran könnte das liegen, dass die Kohle so demokratiefördernd wirkt?
Das ist eine ziemlich neue und ich finde völlig interessante These. Ich bin damit gar nicht groß geworden. Ich bin jetzt Mitte 60 und habe mich lange für Kohle interessiert. In Deutschland war ja der Kohlebergbau eher ziemlich autoritär geführt und Gewerkschaften und Arbeiter haben sich sehr, sehr schwer getan. Aber wenn man so ein bisschen einen weiteren Blick hat, sieht es etwas anders aus. Bergbau zeichnet sich dadurch aus, dass bis in die 1950er Jahre hinaus relativ wenig Technisierung vor Ort tatsächlich stattfand. Also wenn sie viel Kohle fördern wollten, brauchten sie viele Leute. Die arbeiteten in relativ eigenständigen Zusammenhängen und konnten sowas Ähnliches wie ein gewisses eigenständiges Handeln und eigenständiges Selbstbewusstsein entwickeln und besaßen schon dadurch, und weil es einfach so viele waren und Kohle praktisch nicht ersetzbar, eine ziemlich große Handlungsmacht. So ist das Argument. Ich glaube, da ist viel dran. Bei Erdöl ist es ja doch eher so, sie brauchen eine relativ kleine Zahl von ziemlich gut qualifizierten Ingenieuren und Fachleuten und eine relativ große Zahl von einigermaßen austauschbaren, ich sag mal, Ersatzarbeitskräften. Mhm. Die können nicht viel an Bewusstsein entwickeln, die können die auch schlecht organisieren, sind leicht austauschbar und eine Erdölförderstelle könnte relativ schnell durch eine andere ersetzen. Während wenn ein Bergwerk, wenn es gelingt, die Bergbelegschaft zusammenzuführen und die, ich sag mal, zu agitieren oder zu gemeinsamen Aktionen zu überzeugen, können sie ein Bergwerk oder eine Zeche relativ schnell blockieren, weil es gibt ja nicht viele Zugangsmöglichkeiten. Also eine Vielzahl von Faktoren. Das Wichtigste ist die schiere Zahl, die im Bergbau erforderlich war, die relativ große Selbstständigkeit der Arbeit und die relativ schlechte Ersetzung, etwa von diesen Arbeitskräften oder auch von Kohle als Rohstoff.
Und was heißt das jetzt für unsere Gesellschaft, wenn die Kohle keine große Rolle mehr spielt und stattdessen Wind, Wasser und Sonne?
Wenn das jetzt so war, wenn es den Zusammenhang gibt, wo ich zunehmend von überzeugt bin, dass man solche Zusammenhänge zeigen kann, ist selbstverständlich die Frage, die Sie auch aufwerfen, was passiert, wenn diese Zusammenhänge nicht mehr greifen? Einerseits könnte man sagen, dafür gibt es ja Hinweise, viele der Arbeitskräfte, die in diesen Industrien arbeiteten oder in ähnlichen, werden heute nicht mehr gebraucht, die werden eher marginalisiert. Sie kennen die ganzen Debatten derjenigen, die sich ausgeschlossen fühlen. Diese Zusammenhänge gibt es sicherlich und da muss man, glaube ich, sehr genau hingucken, was an deren Stelle treten kann. Heißt es aber auch, dass, wenn es einen Zusammenhang zwischen, ich sag mal ganz einfach, Demokratie und Kohle gibt, würde auch dieser Zusammenhang zerbrechen. Da würde ich argumentieren, dass doch viel inzwischen an demokratischen Strukturen da ist, die auch ganz unabhängig davon bestehen werden. Ob sie so bestehen werden, wie wir sie in den letzten 20, 30 Jahren kennengelernt haben, ist ein bisschen offen. Aber da würde ich nicht sagen, wenn jetzt mal Kohle und Demokratie als Zusammenhang nicht mehr besteht, bricht da viel, viel zusammen. Das finde ich jetzt etwas übertrieben.
Franz Josef Brüggemeier, Professor für Wirtschaft, Sozial- und Umweltgeschichte an der Uni Freiburg. Ganz herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank auch.
Wer ist der Nächste?
Ich hätte gerne so ein kleines...
Haben Sie Spielzeug für mein Enkelkind zu Weihnachten?
Und was darf es da sein?
Es muss ein bisschen was...
Wie alt ist denn das Kind?
Ungefähr so.
Ein Junge oder Mädchen?
Tja,
Na, Sie werden doch wohl wissen, ob Ihr Enkelkind ein Junge oder ein Mädchen ist.
Wieso?
Wie heißt denn das Kleine?
Hoppenstedt. Wir heißen alle Hoppenstedt.
Und mit Vornamen?
Dicky. Dicky Hoppenstedt.
Und es ist ein Mädchen?
Nee.
Also ein Junge?
Nee.
Ja, was denn nun?
So genau kann ich das nicht sagen.
Wie ist es denn angezogen?
Hosen. Blaue Hosen.
Na, vielleicht haben Sie es ja auch mal ohne Höschen gesehen.
Nein, wozu denn?
Wenn Ihr Enkelkind ein Zipfelchen hat, wüsste man...
Zipfelchen?
Mein Gott, dann hat es eben kein Zipfelchen.
Mein Enkelkind hat alles, was es braucht. Gesunde Eltern, ein anständiges Zuhause und Zucht und Ordnung.
Hier haben wir ein neuartiges Spiel für Jungen und Mädchen im Alter von 5 bis 10 Jahren. Das wird sehr gern genommen. Wir bauen uns ein Atomkraftwerk. Da haben die Kinder viel Spaß dran und die Eltern. Es ist wirklich etwas für die ganze Familie. Hier ist die Spielanleitung und das sind die einzelnen Teile, die zusammengesetzt werden. Die Brennkammer, Uranstab, Kühlsystem, Neutronenbeschleuniger und die Sicherheitskuppel.
Und was ist das?
Das sind Bäume, Häuser und Kühe für die Landschaft drumherum. Alles wunderhübsch gearbeitet.
Kann das auch richtig explodieren?
Ja, wenn man einen Fehler macht, gibt es auch eine kleine Explosion. Natürlich nicht richtig, es ist ja für Kinder. Aber es macht Puff und die Kühe fahren um und die kleinen Häuser und Bäume. Da ist dann immer ein großes Hallo und viel Spaß. Möchten Sie es mitnehmen?
Jawohl.
64,50 Mark. Sie bekommen es original verpackt.
Nehmen Sie auch Spielgeld?
Nein.
Stimmt so.
68,50 Mark, so günstig ist ein Atomkraftwerk sonst nicht zu haben. HR2 Kultur der Tag und ewig strahlt der Müll, was vom Atomausstieg bleibt. Ein ganzes Atomkraftwerk wird ewig strahlen, Tschernobyl. Nach der Katastrophe von 1986 hilft nur eins, einhausen. Der erste Sarkophag war im Grunde nur eine Notlösung. Jetzt will man sich mehr Zeit verschaffen und hat eine Stahlkonstruktion gebaut, die für die nächsten 100 Jahre halten soll. Was damals eigentlich passiert ist, das fasst uns Hermann Krause zusammen.
Am 25. April 1986, an einem Freitagabend, werden für einen Test die Sicherheitssysteme im Block 4 außer Kraft gesetzt. Doch das Ganze läuft anders als erwartet. Am 26. April um 1.23 Uhr morgens kommt es aufgrund menschlicher und technischer Fehler zu einer nuklearen Kettenreaktion. Der Super-GAU beginnt. Zwei gewaltige Explosionen werden registriert, das Dach des Reaktorgebäudes wird weggerissen, Radioaktivität entweicht, der Reaktor brennt, eine absolute Katastrophe. Am 28. April löst radioaktiver Niederschlag über Schweden in Europa Alarm aus. Noch ist unklar, woher die radioaktiven Wolken kommen, die über Europa ziehen. Dann veröffentlicht die Nachrichtenagentur TASS eine kleine Meldung, mehr nicht. Offiziell gibt es keine Warnung.
Wir wussten von nichts. Am 1. Mai gingen wir mit unseren Kindern zur Demonstration. Als wir nach Hause kamen, hatten sie Nasenbluten und Kopfschmerzen. Wir konnten das nicht begreifen. Warum? Wieso? Wie sich später herausstellte, waren das die Folgen der Katastrophe.
Sagt diese Mutter, die damals 180 Kilometer entfernt von Tschernobyl wohnte. Nach außen hin wird kaum etwas bekannt, es gibt keine Informationspolitik, während in Tschernobyl alles versucht wird, um den glühenden Reaktorkern unter Kontrolle zu bringen. Als erstes waren die Feuerwehrleute da. Sie haben erst einmal das Feuer löschen können, aber im Reaktor brannte es weiter, Radioaktivität entwich. Wir versuchten dann, den Reaktor von oben her abzudecken. Erinnert sich der damalige Sicherheitschef von Tschernobyl. Aus Hubschraubern werden Sandsäcke abgeworfen, viele Piloten werden dabei kontaminiert. Ohne wirksame Schutzanzüge, nur mit Gasmasken ausgestattet, werden die sogenannten Liquidatoren in die hochradioaktive Ruine geschickt, zum Teil mit einer Schaufel oder mit einer Spitzhacke in der Hand. Einfache Soldaten, die einen Befehl erhalten. Genosse Oberst, die Abteilung der Region Dnipropetrovsk ist in Tschernobyl eingetroffen, um an der Liquidierung der Folgen der Katastrophe teilzunehmen. In den nächsten Monaten kommen an die 400.000 Soldaten in Tschernobyl zum Einsatz, andere sprechen sogar von 1 Million. Die meisten wussten nicht, dass man sie in eine atomare Hölle schickt, wie viele wirklich starben, auch darüber gibt es keine Statistik. Erst am 14. Mai, also fast 3 Wochen nach dem Unglück, meldet sich der damalige Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, Michail Gorbatschow, zu Wort. Wie Sie alle wissen, ereignete sich die Katastrophe von Tschernobyl. Das ist ein großer Schmerz für den sowjetischen Menschen und es beunruhigte auch die internationale Gemeinschaft. Erst im Lauf der nächsten Monate und Jahre wird das ganze Ausmaß des Unglücks deutlich. Zehntausende sterben vermutlich an den Folgen, unter ihnen viele Liquidatoren, aber auch die Bewohner in den Dörfern und Städten, wo sich die Wolke niederlegte. Viele erkranken an Krebs, es kommt zu Missbildungen. Im November 1986, 6 Monate nach dem Unglück, gelingt es dann, Block 4 mit einem Sarkophag zu umschließen.
Und dieser erste Sarkophag ist nun marode und droht einzustürzen. Man hat jahrelang daran gearbeitet, einen neuen Sarkophag zu bauen. Und heute nun wurde dieses monumentale Bauwerk endgültig über den alten Sarkophag gezogen. Wegen der hohen Strahlenbelastung ist die Hülle nicht direkt an ihrem Standort gebaut worden, sondern ein Stück entfernt. Allein dieses schwere Stahlgebilde auf Teflonschienen bis zu seinem Bestimmungsort zu ziehen, war schon eine technische Meisterleistung. Unsere Korrespondentin Sabine Stöhr hat sich dieses Spektakel angeschaut. Schönen guten Abend nach Kiew.
Guten Abend.
Wie ist das denn heute abgelaufen mit dem Sarkophag?
Da war erstmal ein großes Zelt aufgebaut. Immerhin sind ja etwa 250 Journalisten nach Tschernobyl gekommen. Es gab kurze Reden auf einer Bühne mit ukrainischen Fahnen. Und in den Reden wurde die Stahlhülle als Projekt herausgestellt, das den höchsten nuklearen Sicherheitsstandards entspricht. Der ukrainische Präsident Poroschenko hat sich bei den Geberstaaten bedankt, allen voran den Staaten der G7, die einen Großteil des Projektes finanziell tragen. Und Poroschenko war es außerdem wichtig hervorzuheben, was man auf die Beine stellen kann, wenn man etwas gemeinsam anpackt. Technisch ist da heute gar nicht mehr so viel passiert, denn es war tatsächlich nur der formale Abschlussakt, dass jetzt offiziell diese neue Schutzhülle an ihrem Standort angekommen ist.
Und darauf ist man jetzt erstmal stolz. Das Atomkraftwerk strahlt ja noch für hunderte von Jahren. Welche Ausstrahlung hat denn der Ort heute?
Ja, das ist schon ein bisschen, also die Sperrzone rund um Tschernobyl ist sowas wie ein Niemandsland. Das ist ja nicht nur das Atomkraftwerk selber mit dem zerstörten Reaktor. In der Zone mit einem Radius von 30 Kilometern liegt ja zum Beispiel auch die Stadt Pripyat. In ihr wohnten damals die Mitarbeiter des Atomkraftwerks mit ihren Familien. Mhm. Nach dem Unglück mussten sie schnell weg, haben sozusagen alles stehen und liegen lassen. Da sieht man auch noch Spielzeug, Puppen, Bücher und die Plattenbauten dort verfallen seitdem. Da wachsen Bäume durch die Stockwerke, Wölfe streichen durch die Nachbarschaft, also da haben sich auch wilde Tiere angesiedelt. Das hat alles schon die Atmosphäre einer Geisterstadt und in diese Sperrzone darf ja eigentlich auch keiner rein. Eigentlich, weil das doch dann wieder nicht so genau kontrolliert wird. Es gibt zum Beispiel junge Männer, die sich über den Zaun stehlen und ganz verrückte Aktionen dort machen. Es gibt etwa 150 alte Menschen, denen die Rückkehr in ihre Häuser gestattet wurde, weil sie es anderswo nicht aushielten. Und es gibt Touristengruppen, die in die Zone dürfen, allerdings nicht alleine, sondern nur mit einem Führer, denn die kennen sich aus, wo ist die Strahlung hoch und wo ist sie nicht so hoch.
Führung mit dem Geigerzähler. Als das Unglück passierte, gab es so gut wie keine Informationen für die Bevölkerung. Wir haben das eben nochmal gehört. Wie ist das denn heute zum Beispiel für die Arbeiter, die jetzt noch in dem Werk arbeiten müssen?
Ja, das läuft schon ein bisschen anders als noch zu Sowjetzeiten, kann man sagen. Die Arbeiter, die jetzt zum Beispiel auch an den Bauarbeiten beteiligt waren, die haben unter ganz hohen Sicherheitsbestimmungen gearbeitet. Sie durften immer nur wenige Stunden vor Ort sein und an der Stahlhülle bauen, denn je länger man sich Strahlung aussetzt, desto gefährlicher ist sie ja. Und es gab zwischen der Baustelle und dem Reaktor eine große, hohe Schutzwand. Also da wurde schon genau aufgepasst und auch bei den Arbeitern vor Ort jetzt auch noch weiter geht es immer darum, dass sie nur stundenweise arbeiten und die Schichten ganz oft ausgetauscht werden. Deswegen sind auch so viele Arbeiter immer beteiligt. Und das ist sowieso jetzt einfach ein bisschen besser einzuschätzen, weil die neue Hülle ja für die kommenden 100 Jahre dicht sein soll. Also keine Strahlung am Reaktor selbst mehr austreten wird, so heißt es.
Wie ist das denn in der Ukraine? Wird da über Sicherheit gesprochen? Wie ist die Einstellung zur Atomkraft?
Ja, das ist, also das Thema spielt keine wirklich große Rolle, muss man sagen. Und wenn man sich da mal in die Ukrainer reinversetzt, die kämpfen mit einer schweren Wirtschaftskrise, die Preise steigen ständig an, junge Menschen fehlt die Perspektive, die Älteren haben kaum Rente. Und im Osten ist Krieg, unter dem ächzt das ganze Land. Da kann man vielleicht verstehen, dass die nukleare Sicherheit als Thema nicht wirklich oben steht. Und man kann sogar fast sagen, das Thema wurde in den vergangenen Jahren auch einfach vergessen. Das fand in den Medien gar nicht statt, bis es eben jetzt zu diesem 30. Jahrestag gekommen ist. Es gibt natürlich immer wieder Diskussionen unter Experten, ist klar, da ist das schon Thema. Thema. Aber, und das beklagen auch Umweltschützer, es gibt eben keine öffentliche Diskussion. Es gibt eine Umweltschützerin, mit der ich gesprochen habe, die beklagt auch, dass Informationen, die veröffentlicht werden, oft zu veraltet sind und dass Entscheidungen zur Atomkraft über die Köpfe der Menschen hinweg getroffen werden und die dann eben das Gefühl haben, sie können eigentlich sowieso nichts machen und eben mit anderen Problemen kämpfen, die viel konkreter sind.
Der neue Sarkophag ist für die nächsten 100 Jahre ausgelegt. Man will erstmal Zeit gewinnen. Was danach passiert, das weiß man noch nicht. Sabine Stöhr am Tag, an dem Tschernobyl einen neuen Sarkophag bekommen hat. Während also Tschernobyl neu verpackt wurde, packt man aus bei Familie Hoppenstedt. Da weihnachtet es sehr.
Früher war mehr Lametta.
Dieses Jahr bleibt der Baum grün, naturgrün.
Mit frischen, natürlichen Äpfeln.
Naturfrisch und umweltfreundlich.
Und wann kriege ich mein Geschenk?
Jetzt wird erst der Baum fertig geschmückt. Dann sagt Dicky ein Gedicht auf, dann holen wir die Geschenke rein, dann sehen wir uns die Weihnachtssendung im ersten Programm an, dann wird ausgepackt und dann machen wir es uns gemütlich.
Nein, Walter, erst holen wir die Geschenke rein, dann sagt Dicky ein Gedicht auf und wir packen die Geschenke aus. Dann machen wir erstmal Ordnung, dabei können wir fernsehen und dann wird's gemütlich.
Und wann kriege ich mein Geschenk?
Opa, hilf mir jetzt ein bisschen und Vati knipst den Baum an.
Ja, doch.
Fröhliche Weihnachten.
Fröhliche Weihnachten.
Dicky möchte uns ein Gedicht aufsagen.
Zicke, zacke, Hühnerkacke.
Nein, das nicht.
Und jetzt wird ausgepackt. Schau mal, Dicky, wir bauen uns ein Atomkraftwerk. Da sind Bäume und Häuser und Kühe. Die möchten gerne ein schönes Atomkraftwerk haben. Und da bauen wir es hin.
Ach, wenn doch jeden Tag Weihnachten wäre.
Das ist der kleine Neutronenbeschleuniger. Das ist die Brennkammer. Dicky, nicht die Kuh umwerfen. Und jetzt setzen wir diesen winzigen Uranstab ganz vorsichtig in die Brennkammer und die Sicherheitskuppel obendrauf. Fertig.
Darf Mutti auch mal zugucken?
Wenn wir was falsch gemacht haben, dann soll es jetzt Puff machen.
Wieso Puff?
Mein Gott, das macht eben Puff. Dann fallen alle Häuser um und alle Kühe.
Fantastisch.
Aber es macht nicht Puff. Es hat Puff gemacht.
Entzückend.
Es macht leider öfter Puff. Es war im März 2011. Über Wochen haben wir über die Kernschmelze in Fukushima berichtet. Über den Super-GAU in der Atomanlage in Japan, in der nach dem Erdbeben und dem darauf folgenden Tsunami vor Japan alles schief lief, was schieflaufen kann. Selbst die äußerst zurückhaltenden und höflichen Japaner hatten nach dieser Katastrophe Wut im Bauch. Auch auf die Betreiberfirma TEPCO, die auch nur sehr zögerlich über das ganze Ausmaß ihrer Hilflosigkeit Auskunft gab. Im Nachgang hat dann das technikgläubige Japan tatsächlich alle Atomanlagen abgeschaltet. Aber daran will man und daran hat man nicht lange festgehalten. Man setzt nun schon wieder auf die Atomkraft und das, obwohl so ein Unfall offenbar jederzeit wieder passieren kann, wie unser Japan-Korrespondent Jürgen Hanefeld berichtet.
Sie haben einfach Glück gehabt, die Menschen in der Präfektur Fukushima und die Firma TEPCO, als heute vor einer Woche ein starkes Erdbeben dieselbe Ecke Japans erschütterte wie damals 2011. Sie haben Glück gehabt, weil die Welle des Tsunami nur 1,40 Meter hoch war und nicht wie damals 16 Meter. Diesmal ist es gut gegangen, aber es hätte auch schief gehen können, denn in einem der Meiler war für 1,5 Stunden die Kühlung ausgefallen, 2500 abgebrannte Brennstäbe drohten zu überhitzen. Das geschah nicht in der Ruine des Kraftwerks Fukushima 1, sondern in Nummer 2, gleich nebenan. Nummer 2 hat damals keinen Schaden genommen, aber der Vorfall zeigt, wie marode Japans Nukleartechnik inzwischen ist. Trotzdem hält die Regierung an ihrem Plan fest, möglichst viele der ursprünglich 54 Atomkraftwerke wieder ans Netz zu nehmen. Dahinter stehen ideologische und kommerzielle Motive. Man will Kraftwerkstechnik ins Ausland verkaufen, nach Indien zum Beispiel. Man hält Kernenergie weiterhin für billig und die Katastrophe von Fukushima nicht für ein grundsätzliches Problem, sondern eher für einen bedauerlichen Unfall. Die Bereinigung dieses Unfalls wird allerdings mindestens 40 Jahre dauern und nach jüngsten Berechnungen 160 Milliarden Euro kosten. TEPCO-Chef Naomi Hirose sagt, wer die Kosten übernehmen sollte, ist doch klar, wir müssen sie tapfer tragen. Weil TEPCO ein staatseigenes Energieunternehmen ist, müssen vor allen Dingen die Kunden, also die Stromverbraucher, tapfer sein, wenn die Tarife steigen. In Wahrheit ist aber jede Kostenschätzung aus der Luft gegriffen. Noch immer weiß niemand, wo sich die geschmolzenen Brennstäbe im havarierten Kernkraftwerk überhaupt befinden. Noch immer weiß niemand, wann die Temperaturen so weit sinken werden, dass man dieses Kernproblem anfassen kann. Noch immer sind die meisten der 7000 Arbeiter auf der Ruinenbaustelle damit beschäftigt, verstrahltes Wasser in gewaltige Bottiche zu füllen und darauf zu achten, dass sie nicht tropfen. Noch immer weiß niemand, wohin damit. Wenn tatsächlich mal ein Erfolg zu melden ist, wie just am Tag vor dem letzten Erdbeben, wird die lokale Presse zum Jubeln eingeladen. Die Eiswand, erklärt ein Arbeiter den Journalisten, die wir um das Kraftwerk gezogen haben, ist jetzt auf minus 30 Grad heruntergekühlt. Die Röhren mit Kühlmittel stehen im Abstand von einem Meter rund um die Reaktorgebäude. Nur, wie dicht diese Eiswand ist und wie lange sie halten wird, ist nicht bekannt. Fukushima hat sich zu einer kaum noch finanzierbaren Dauerkatastrophe entwickelt. Die Dörfer im weiten Umkreis sind noch immer unbesiedelt und werden es auch bleiben. Millionen von schwarzen Säcken liegen in der Landschaft herum, gefüllt mit leicht verstrahlter Erde. Die Bemühungen der Regierung, zur Atomkraft zurückzukehren, werden konterkariert durch die Bevölkerung. 70% der Japaner sind dagegen. Und dort, wo ein AKW wieder ans Netz genommen werden soll, gehen die Bürger auf die Barrikaden. So kommt es, dass 5,5 Jahre nach der Abschaltung aller Kernkraftwerke heute gerade mal 3 wieder in Betrieb sind.
3 in Betrieb und die Frage der Sicherheit ist auch in Japan nach wie vor präsent. Über die Sicherheit in europäischen Anlagen spreche ich mit Jürgen Döschner, ARD-Energieexperte. Schönen guten Abend, Herr Döschner.
Schönen guten Abend.
Fukushima war nochmal eine besondere Situation. Erdbeben und Tsunami haben die Katastrophe ausgelöst. Schauen wir auf die Sicherheit in Kernkraftwerken in Europa. Da gibt es ja offenbar in zahlreichen Anlagen schon seit Jahren die Praxis, dass man wegen spröde gewordenen Stahlhüllen das Notkühlwasser vorwärmt, damit die Stahlhülle um den Reaktorkern nicht reißen würde im Falle eines Falles. Das klingt ja wenig vertrauenerweckend.
Ja, das ist in der Tat so. Das Ganze geht zurück gewissermaßen auf einen Zwischenfall, man kann sagen einen Störfall in den USA im Jahr 1978. Da wurde aus Versehen, weil ein Kontrolllämpchen nicht funktioniert hat, der Reaktor mit Notkühlwasser beschickt, also ganz schnell mit kaltem Wasser gefüllt. Mhm. Und dieser Temperaturunterschied zwischen dem Reaktorkern, also dem Reaktorgefäß und diesem kalten Kühlwasser hätte beinahe diesen Reaktorbehälter springen lassen. Ein Thermodruckschock wäre passiert, auf Englisch PTS, Pressurized Thermal Shock. Und seitdem treibt die Gemeinde der Atomkraftwerkbetreiber und auch der Aufsichtsbehörden, treiben diese 3 Buchstaben um. Dieser PTS ist ein großer Horror für jeden Betreiber eines AKW, denn je älter der Stahl und je mehr Fehlstellen er hat, desto anfälliger ist er dafür, dass er bei solchen extremen Temperaturunterschieden reißt. Und deshalb wird offensichtlich in mindestens 18 Atomkraftwerken allein in Europa das Notkühlwasser auf bis zu 60 Grad vorgeheizt.
In 18 Werken. Was hilft denn gegen versprödete Stahlhüllen?
Ja, man hat mehrere Verfahren entwickelt, um zum Beispiel die Versprödung zumindest, wenn nicht aufzuhalten, doch zumindest zu verlangsamen, indem man die Brennstäbe innerhalb des Reaktorbehälters umgruppiert oder auch sogenannte Dummies einbaut, also am Rand, da wo der Reaktorstahl ist, dann Brennstäbe, die eigentlich gar keine sind. Damit hat man Erfolge erzielt, aber das hält die Versprödung, wie gesagt, nicht komplett auf. Ein anderes Verfahren ist das sogenannte Annealing, das ist das Ausglühen oder wiederholte Glühen dieses Reaktordruckbehälters. Der wird dann entladen, der wird eine Woche lang auf 450 Grad aufgeheizt, um dann die Fehlstellen und auch die spröden Stellen wieder quasi einzuschmelzen. Das hat man in vielen Fällen gemacht, allerdings mit wenig Erfolg, denn die Versprödung ging anschließend umso schneller voran und deshalb hat man dieses Verfahren auch wieder aufgegeben.
Und dann gibt es ja noch das ganz andere Problem, die ungeklärte Endlagerfrage für den Atommüll. Diese Frage schwebt über allem. Wie ist denn der Stand?
Der Stand ist nach wie vor der, dass weltweit es bisher für den hochradioaktiven Abfall aus den Atomkraftwerken noch kein Endlager gibt. Am weitesten sind momentan die Finnen. Die bauen in Olkiluoto ein Lager in einen Fels hinein. Ein Lager, das dann auch wieder geräumt werden kann, falls die technische Entwicklung weitergehen sollte oder es dort irgendwelche Probleme gibt. Also ein völlig anderes Konzept, als man es hier in Deutschland eine Zeit lang verfolgt hat und vielleicht auch wieder aufnehmen wird, nämlich die Lagerung in einem Salzstock, wo man das ja dann nicht wieder hochholen kann. Beides hat Vor- und Nachteile. Der jetzige Leiter des Nationalen Begleitgremiums, Klaus Töpfer, der hat sich dafür ausgesprochen, den Müll so unterzubringen, dass man ihn wieder rausholen kann. Aber es gibt auch andere Fachleute, die dagegen sind. Also die Entscheidung in Deutschland ist ja noch lange nicht so weit, dass man überhaupt einen Standort gefunden hat, und gebaut wird nochmal schon mal gar nicht. Also Gorleben ist ja nur ein Ort, wo man bisher schon mal ein wenig gesucht hat.
Aber es gibt schon einen Milliardendeal mit den Atomkonzernen. Die Endlagerung wird zur Angelegenheit des Staates. Die Gegenleistung der Konzerne sind 23 Milliarden Euro, die sie in einen Staatsfonds einzahlen. Wird dieses Geld denn reichen?
Viele Beobachter sagen, nein, das wird nicht reichen. Die Länder haben zum Beispiel jüngst erst darauf hingewiesen, dass man für diesen Fall dann auch vorsorgen sollte und den entsprechenden Anteil des Bundes erhöhen müsste und vorbereiten müsste, der dann zugeschossen werden soll. Bei einer solch technisch ja hochkomplizierten Angelegenheit, die weit über sowas wie Stuttgart 21 oder den Flughafen in Berlin hinausgeht, da kann man eigentlich zu 100% davon ausgehen, dass das veranschlagte Geld nicht reichen wird, zumal es ja über einen Zeitraum von, ja, man sagt ja mehreren Jahrtausenden gehen muss, wenn nicht bis zu 1 Million Jahre. Da sind Summen im Spiel, die kann kein Unternehmen aufbringen. Da wird am Ende der Steuerzahler, wird am Ende der Staat einspringen müssen. In welcher Höhe, das kann man jetzt noch nicht genau abschätzen.
Und dann gibt es noch ein ganz anderes Problem. In Belgien hatte man ja schon Hinweise darauf, dass Terroristen Atomanlagen ins Visier genommen haben. Wie groß ist die Gefahr durch Terrorangriffe?
Diese Gefahr ist in den letzten Jahren mit Sicherheit gestiegen. Theoretisch hat man ja schon seit langem, also spätestens seit den Angriffen in New York und Washington mit den beiden Flugzeugen, seit 9/11, damit gerechnet. Man hat auch Berechnungen angestellt, wie sicher sind denn die Atomkraftwerke gegen den Absturz großer Flugzeuge. Viele Atomkraftwerke sind dagegen nicht gesichert. Aber es kommt ein neuer Faktor hinzu, denn das war ja eine theoretische Annahme, wo es große organisatorische Vorbereitungen bedarf. Aber es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, Atomkraftwerke ins Visier zu nehmen, die mit wesentlich weniger Aufwand erreichbar sind. Es hat vor einigen 2 Jahren hat es in Frankreich Überflüge von Drohnen über Atomkraftwerken gegeben, und eben besagte Mitarbeiter in dem belgischen Atomkraftwerk Doel, wenn so etwas in Kombination auftritt, dann kann man mit relativ wenig oder relativ geringem technischen Aufwand so große Probleme erzeugen. Ich will da nicht im Detail drauf eingehen, aber so große Probleme, sagen Fachleute, dass es auch dann zu einer Kernschmelze kommen könnte.
Hatten wir bisher einfach nur verdammt viel Glück, dass wir noch keine größere Katastrophe erlebt haben?
Ich denke ja, wenn man sich anschaut, wie alt die Reaktoren sind, die in Europa stehen. Wir haben fast 150, wir haben hier das älteste noch im Betrieb befindliche Atomkraftwerk der Welt in Betznau in der Schweiz. Wir haben viele Atomkraftwerke, wo es technische Probleme gibt, wie zum Beispiel in Tihange, in Doel, in Fessenheim. Wir haben ein Nachlassen der Sicherheitskultur in einigen Ländern, zumindest in Frankreich und in Belgien ist das ja auch dokumentiert. Also, dass da bis jetzt noch nichts passiert ist, wenn man sich die einzelnen Zwischenfälle anschaut, da gab es in der Vergangenheit schon eine Reihe von, ich sag mal in Anführungsstrichen, Gelegenheiten oder Potenzial für solche schweren Unfälle. Ich denke, das besteht weiterhin und wird mit der Zeit, wo die Reaktoren ja älter werden, wo die Mitarbeiter weniger geschult werden möglicherweise, wo auch der ökonomische Druck auf die Betreiber immer größer wird, wird dieses Risiko ebenfalls immer größer werden.
Vielen Dank für die Einschätzungen an unseren ARD-Energieexperten Jürgen Döschner. Die Sicherheit in Atomkraftwerken und der ewig strahlende Müll. In der NDR-Sendung Extra 3 kann man dazu Atomi befragen. Das Atomi hat garantiert eine beruhigende Antwort.
Keine Angst vorm Endlager. Hallo Atomi.
Hallo Dr. Schmidt. Wie war dein Tag?
Ganz schlimm.
Ich war heute in der Mittagspause zufällig in einem leeren Salzbergwerk. Furchtbar. Ich hatte das Gefühl, alles könnte jeden Moment einstürzen. Gibt es nicht irgendeinen Verwendungszweck für einen so gefährlichen Ort?
Aber natürlich, Dr. Schmidt, als Endlager.
Salzbergwerke eignen sich nämlich hervorragend für Atommüll. Mit den unzähligen Fässern voll von radioaktivem Abfall kann man die Decke des Bergwerks abstützen. So dauert es sicher noch einige Jahre, bis alles einstürzt.
Und wenn ein paar Jahre um sind und die Fässer nicht mehr halten?
Ach, Dr. Schmidt, überleg doch mal. Nach ein paar Jahren kann man die Fässer einfach wieder rausholen. Das kostet höchstens 1 bis 2 Milliarden Euro. Und schon kann man sie in ein anderes Salzbergwerk bringen.
Aber Atomi, sind 2 Milliarden Euro nicht sehr viel Geld?
Aber nein, unsere Regierung hat für Atomenergie schon viele, viele Milliarden Euro an Subventionen ausgegeben. Da fallen weitere 2 Milliarden den Steuerzahlern gar nicht mehr auf.
Aber was ist, wenn die atomaren Abfälle ins Grundwasser gelangen? Wäre es nicht trotzdem besser, verstärkt auf erneuerbare Energien zu setzen, zum Beispiel auf Windenergie?
Bist du verrückt, Dr. Schmidt? Wo sollen wir denn die ganzen alten Windräder lagern? Die passen doch in keinen Salzstollen.
Danke, Atomi. Du hast mich wieder mal überzeugt.
Ja.
Atomi zeigt uns Probleme auf, die wir vorher noch gar nicht hatten. Es ist jetzt 5 Jahre her, dass Deutschland den Atomausstieg eingeläutet hat. Strom aus Atomenergie, das war in Deutschland eigentlich immer ein bisschen umstritten, bis 2011 vor Japan die Erde bebte. Nach dem Tsunami und dem Super-GAU in Fukushima konnte es gar nicht schnell genug gehen, aus der Atomkraft auszusteigen. Christoph Schelt aus unserem Hauptstadtstudio fasst die Stimmungen und Phasen des Atomausstiegs zusammen.
Phase 1, das Ringen.
Atomausstieg ja oder nein, das war in Deutschland lange heftig umstritten. Der rot-grüne Ausstiegsbeschluss aus dem Jahr 2000 wird 10 Jahre später widerrufen. Laufzeitverlängerung heißt der schwarz-gelbe Ausstieg aus dem Ausstieg. Die Stimmung zerstritten.
Phase 2, der Schock.
Dann kommt das Seebeben vor Japan. Der 11. März 2011 ändert alles.
Nach dem schweren Beben und dem Tsunami in Japan hat sich die Situation im beschädigten Kernkraftwerk Fukushima zugespitzt.
Und Bundeskanzlerin Angela Merkel bereitet eine politische Kehrtwende vor, wie man sie bis dahin von ihr nie erwartet hatte. Im Rückblick gab sie unumwunden zu:
Fukushima hat meine Haltung zur Kernenergie verändert.
Die Stimmung geschockt.
Phase 3, die Wende.
Danach geht alles ganz schnell. 4 Tage nach dem Beben in Japan wird das Moratorium verkündet. Für zunächst 3 Monate gehen die ältesten deutschen Meiler vom Netz. Ende Juni 2011 ist dann der neuerliche Atomausstieg durch Schwarz-Gelb beschlossene Sache. Bis 2022 sollen die verbliebenen 8 Kraftwerke Schritt für Schritt abgeschaltet werden. Gegenwind gibt es in Politik und Bevölkerung kaum. Wir schaffen das, hätte es auch damals schon heißen können. Die Stimmung euphorisch.
Phase 4. Die Ernüchterung.
Doch dann wird es mühsam. Die Energiewende verliert im Laufe der Jahre an Zauber. Vor allem bei den Stromkunden. Denn die bekommen Jahr für Jahr immer höhere Beiträge präsentiert, die sie zahlen sollen, damit der Schwenk zu erneuerbarer Energie finanziert werden kann. Die EEG-Umlage sorgt dafür, dass die Wende irgendwie gar nicht mehr so sexy ist. Auch die Frage, wer die Kosten des Ausstiegs trägt, wird lange diskutiert, mühsam ausgehandelt. Immerhin gibt es im Oktober einen Kompromiss. Die Konzerne zahlen Stilllegung und Rückbau der Meiler. Ihre Rücklagen sollen sie in einen öffentlich-rechtlichen Vorstecken, der dann die Lagerung des radioaktiven Mülls finanziert. Der Vorsitzende der Kommission, Jürgen Trittin, ist zufrieden.
Das Verursacherprinzip, nämlich dass diejenigen, die mit Atommüll Geld verdient haben, das zu bezahlen haben, dass der Müll beseitigt wird, das haben wir mit dem heutigen Tag, glaube ich, sehr viel besser gesichert, als es vorher der Fall gewesen ist.
Die Stimmung sachlich.
Phase 5, die Gegenwart.
Und heute? Immer noch kommen etwa 14% unseres Stroms aus Atomkraft. Der Ausbau der Erneuerbaren stockt. Genau genommen stockt es vor allem beim Ausbau der Netze. Denn Offshore-Windparks schossen in den vergangenen Jahren aus dem Meeresboden. Doch für den Strom der Windräder reichen die Trassen Richtung Süden nicht aus. Neue, große Stromautobahnen sind längst in Planung. Doch weil der Widerstand im Volk so groß war, sollen die Kabel jetzt unter die Erde. Die Planung beginnt von vorn, die Kosten steigen rasant. Langwierige Gerichtsverfahren begleiten heute den Atomkraftwerk. Atomausstieg. So wird das Bundesverfassungsgericht nächste Woche entscheiden, ob der Ausstiegsbeschluss einer Enteignung von RWE, E.ON und Vattenfall gleichkommt. Die Stromkonzerne hatten ihre Verfassungsbeschwerde vor 5 Jahren eingereicht. Und Vattenfall verklagt zudem die Bundesrepublik auf internationaler Ebene. Vor dem Investitionsschiedsgericht in Washington fordert der schwedische Konzern Schadenersatz. Die Stimmung angespannt.
Phase 6. Die Zukunft.
Und noch eine offene Baustelle lässt nichts Gutes verheißen. Nach wie vor gibt es in Deutschland kein Endlager für radioaktiven Müll. Es zu finden ist, mal wieder, langwierig und aufwendig. Eine komplizierte Abwägung von Interessen und Wünschen. So kompliziert, dass ein nationales Begleitgremium helfen soll, bis 2031. Wo das Lager am Ende sein wird, völlig offen. Eine Kommission hatte im Sommer Kriterien festgelegt. Sicher ist heute nur, Erkundung, Bau und Betrieb werden richtig teuer. Über Generationen. Die Stimmung? Puh, da haben wir noch was vor.
Und ewig strahlt der Müll. Was vom Atomausstieg bleibt? HR2 Kultur der Tag. Wenn wir unsere Energie aus fossilen Energieträgern wie Kohle und Gas gewinnen, dann wird bei ihrer Verbrennung Kohlendioxid frei. CO2. Zu viel CO2 in der Atmosphäre begünstigt die Erderwärmung mit den gefürchteten Folgen für unser Klima. Deshalb will man eigentlich weg von dieser Art der Energiegewinnung. Man will den Energiesektor dekarbonisieren. Bei der Stromgewinnung in Atomkraftwerken wird kein CO2 ausgestoßen, deshalb halten es viele für unrealistisch, dass wir den CO2-Ausstoß erheblich reduzieren können und gleichzeitig auf die Atomkraft verzichten. Aber Klimaschutz ist auch ohne Atomkraft möglich, sagen Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Claudia Kempfert vom DIW, schönen guten Abend.
Guten Abend, ich grüße Sie.
Wie kann das gehen, selbst in Frankreich, das ja einen Großteil seines Stroms aus der Atomkraft bezieht, dass man ohne Atomkraft auskommen könnte und noch die Klimaziele erreicht?
Das basiert auf zwei wesentlichen Komponenten. Das eine ist, dass man sehr viel Energie einspart, also die Energieeffizienz deutlich verbessert. Und das zweite ist, dass wir umstellen müssen, praktisch das gesamte Energiesystem auf erneuerbare Energien. Das heißt, im Stromsektor mehr erneuerbare Energien nutzen, aber letztendlich dann auch in der Sektorkopplung die nachhaltige Mobilität darauf ausrichten. Und dann sind die Klimaziele auch tatsächlich erreichbar und die Dekarbonisierung auch durchaus umsetzbar.
Wind und Sonne sind nicht ständig verfügbar. Wir brauchen aber ständig Strom. Da heißt es doch immer, diese Schwankungen müssten durch Kraftwerke ausgeglichen werden. Und wenn es Kohle- oder Gaskraftwerke sind, dann ist der CO2-Ausstoß wieder erheblich. Welche Lösungen sieht das DIW da?
Ja, das zeigt sehr deutlich, das zeigt nicht nur unsere Studie, aber auch andere Studien, dass man hier sehr viel stärker die erneuerbaren Energien ausbauen muss und auch Europa hier gut miteinander vernetzen muss, weil man dann eben die Windenergie dort und dann nutzen kann, wenn sie zur Verfügung steht, die Solarenergie genauso. Aber wenn diese Schwankungen auftreten und man Zeit braucht, um jetzt auch zum Beispiel Zeiten, wo wenig Wind weht oder wenig Sonnenschein zu überbrücken, dann muss man auch Energie speichern. Das funktioniert entweder auch über Kurzfristspeicher wie Wasserkraftspeicher oder Pumpspeicherkraftwerke oder eben auch langfristige Speicher wie Wasserstoff oder auch Methan, die dann auch letztendlich für die Mobilität genutzt werden können. Das heißt, ein durch das Stromsystem erneuerbaren Energien basiertes Energiesystem in der Zukunft kann eben mit solchen Schwankungen auch sehr gut umgehen.
Wenn Sie solche Modelle für die Zukunft berechnen, von welcher Zukunft sprechen wir denn da? In wie vielen Jahren könnte es soweit sein, dass man das technisch auch beherrscht?
Also technisch beherrschbar ist es heute ja schon, aber man hat in der Tat sehr lange Zeiträume, die man hier berücksichtigen muss, weil das Energiesystem eben Investitionszyklen hat, die mehrere Jahrzehnte umfassen. Wir gehen in unseren Szenarien von 2050 aus, bis dieses möglich sein kann. Das sind ja auch die Ziele, die Dekarbonisierungsziele der Europäischen Union, die wir uns hier sehr genau angeguckt haben. Und das ist auf jeden Fall technisch machbar. Wichtig ist nur, dass man heute startet und die Investitionen auch entsprechend tätigt.
Das heißt, wir werden für eine Übergangszeit natürlich noch mit Atomkraftwerken leben müssen, um uns herum jedenfalls. Die Dekarbonisierung ist das eine. Wie sieht es denn mit der Wirtschaftlichkeit von Atomkraft aus? Wir haben ja schon von vielen Seiten gehört, dass die Gefahren offenbar niemanden abschrecken, weiter auf die Atomkraft zu setzen. Auch die ungeklärte Endlagerfrage für den Müll scheint erfolgreich verdrängt zu werden. Könnte die mangelnde Wirtschaftlichkeit der teuren Atomkraft der Anfang vom Ende sein?
Ja, und man sieht es heute schon, dass die Atomkraft eindeutig eine Technik der Vergangenheit ist, denn nur in wenigen Ländern ist man ja wirklich bereit, so hohe Subventionen tatsächlich bezahlen zu wollen. England beispielsweise, die ein Kraftwerk bauen wollen, müssen dies tun über Subventionen, die sie über den Strompreis finanzieren, über 35 Jahre. Und das sind gigantische Summen, die hier gezahlt werden müssen. Und da sind nur wenige Volkswirtschaften bereit, das wirklich zu tun. Also die Atomenergie ist wirtschaftlich nicht mehr darstellbar. Und die Länder, die das tatsächlich noch vorhaben, müssen ihrer Bevölkerung erklären, wie wahnsinnig teuer das ist.
Wie erklären Sie sich, dass Japan seine Anlagen doch wieder hochfährt, trotz Fukushima und obwohl ein Großteil der Bevölkerung keine Atomkraft mehr möchte?
Ja, in Japan tobt ja auch ein Streit um die Atomenergie. Es ist wahnsinnig teuer. Gerade gestern hat man ja neue Zahlen gesehen, welche Schäden dort allein durch diesen Atomunfall entstanden sind. Und die Langfristschäden sind ja noch nicht mehr absehbar. Also hier wird die Regierung sich noch sehr schwer tun, auch tatsächlich den hohen Anteil von Atomstrom aufrechtzuerhalten, den es in der Vergangenheit hatte. Also ich sehe das eher skeptisch, dass das so sein wird. Die Politik versucht jetzt eben zumindest die Kraftwerke, die es hat, noch hochzufahren. Ob das in dem Umfang gelingen wird, halte ich auch mal eher für unwahrscheinlich. Die Bevölkerung will es ja auch nicht mehr, es ist auch gar nicht mehr darstellbar und es ist auch nicht wirtschaftlich. Insofern hat Japan auch gute Voraussetzungen, die Energiewende einzuleiten und das wird sicherlich auch kommen.
Wir haben die Energiewende eingeleitet. Hat Deutschland Vorreiterfunktion? Wohin steuert Europa?
Ja, Deutschland hat hier eindeutig eine Vorreiterfunktion. Wir haben auch schon in der Vergangenheit diese Vorreiterfunktion gehabt, weil wir die Kosten der erneuerbaren Energien deutlich gesenkt haben und jetzt immer mehr Länder auch auf erneuerbare Energien setzen können und auch europäische Länder immer mehr erneuerbare Energien noch einsetzen. Die EU-Ziele das ja auch vorsehen. Aber jetzt muss Deutschland eben auch die restlichen Schritte noch tun, also weg vom Kohlestrom hin zu einer nachhaltigen Mobilität. Da ist ja noch ein langer, langer Weg zu gehen. Und da wäre es schön, wenn Deutschland diese Vorreiterrolle auch weiterhin einnehmen würde und man auch andere Länder dann mitbekommt. In Japan gibt es ganz ähnliche Diskussionen wie in vielen anderen Ländern der Welt auch. Und hier muss Deutschland eben auch zeigen, dass es geht.
Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen. Eine strahlende Zukunft ist uns garantiert. Das ist das Erbe der Atomkraft. Ein gigantisches Erbe und ablehnen kann man es nicht. Das Atomzeitalter geht seinem Ende entgegen, sagen die Experten, zum Beispiel vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Aber der Atommüll bleibt uns in jedem Fall erhalten. Darüber wollte man sich in den Anfangszeiten der Atomnutzung keine Gedanken machen. Das bleibt uns jetzt überlassen. Der Sarkophag von Tschernobyl soll 100 Jahre halten. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend.